Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Football's Coming Home ist wieder da. Quasi die dritte Special-Folge bei dieser WM oder, wenn ihr es normal lieber habt, Folge 123. Man mag es nicht glauben, die Gruppenphase ist jetzt endgültig vorbei. Ich weiß nicht nachgefühlt, wie vielen Wochen, es dürften doch schon so roundabout 3-4 Wochen sein. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft und der liebe Kollege Nicolas Manstein macht mit mir den dritten Spieltag und somit dann auch die Vorrunde bei dieser XXL-WM rund. Guten Tag, Nico. Ich wollte gerade guten Morgen sagen, aber mittlerweile ist es ja schon Sonntagnachmittag. Aber ja, durch diesen Modus auch, dass wir ja heute Abend oder heute Nacht noch die Spiele gesehen haben, teilweise ist der Schlafrhythmus vollkommen im Arsch, wenn man es mal so auf gut Deutsch mal so bezeichnen darf. Grüß dich erstmal.
Ja, grüße erstmal David natürlich auch nach draußen. Es ist natürlich jetzt seit 2,5 Wochen läuft jetzt diese WM und seit 2,5 Wochen ist der Schlafrhythmus angepasst an die nordamerikanische Zeit, also quasi -6 auch bei uns vom Kopf her entsprechend. Gerade wenn ich auf die Uhr schaue, Aufnahmezeitpunkt kurz vor 8 Uhr morgens, also sind wir tatsächlich in dem Sinne sogar noch gut dabei. Spaß beiseite, es war wirklich intensiv. Wir haben jetzt schon, ich finde, das ist auch immer so eine ganz gute Kennzahl, wir haben jetzt schon nach der Gruppenphase mehr Spiele als bei vorangegangenen Weltmeisterschaften insgesamt. Also gibt da einiges zu besprechen nach dieser Gruppenphase.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden das quasi so aufziehen, wie immer, Thema der Woche. Wir sprechen über das Spiel von Deutschland gegen Ecuador. Da gibt es sehr viel zu besprechen. Was hat das für Auswirkungen? Ist die Panik berechtigt oder unberechtigt? Dann gehen wir einmal schnell durch den dritten Spieltag und machen hinten raus unsere zwei Lieblingskategorien noch und geben dann unsere Tipps ab für das 16. Finale, welches ja bereits heute Abend beginnt um 21 Uhr mit Südafrika gegen Kanada. Das wird auch im Punkto Schlafrhythmus ein wenig weird, weil du hast heute Abend dieses eine Spiel um 21 Uhr und dann geht's morgen mit Brasilien, Japan entspannt um 19 Uhr weiter. Also heute Nacht, man kann zu gewohnten Uhrzeiten mal ins Bett gehen.
Ja, es ist herrlich. Also man kann sich drauf freuen. Auch, dass es jetzt nicht mehr, bei allem Respekt, nicht mehr jede Nacht 3 oder 4 Anstoßzeiten sind, sondern wir uns jetzt mal auf 3 beschränken und auch so absehbar nur noch 1 bis 2 sind.
Ja, auf jeden Fall ist für alle besser. Apropos, was nicht besser und was auch nicht wirklich gut war, war das Auftreten der deutschen Mannschaft. 1:2 gegen Ecuador verloren. Es war ja vorab klar, ne, dass der Gruppensieg trotzdem schon fix ist. Also insofern ging es für Deutschland um nicht mehr viel. Und trotzdem fragt man sich nach diesem Auftreten doch, was macht man jetzt mit dieser Leistung? Was sagen diese Ergebnisse? Wie gesagt, man ist frühzeitig Gruppensieger geworden. Das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht dann doch dieses 1:2 gegen Ecuador, wo man auch hinterfragt, ja, okay, dieses 7:1 gegen Curaçao, das nehmen wir mal raus. Aber wie gut war eigentlich dann auch dieses 2:1 gegen die Elfenbeinküste? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin da in so einem Zwiespalt, weil ich mir denke, man kann jetzt aufgrund eines Spiels, kann man die vorherigen Leistungen jetzt nicht in Schutt und Asche reden. Man kann aber auch jetzt nicht sagen, auch wenn es für die deutsche Mannschaft um nichts mehr ging, kann man jetzt aber auch nicht ignorieren und sagen, ja, komm, man hat ein paar Prozent weniger gegeben, weil man muss dazu sagen, bis auf Nathaniel Brown und, was war der zweite Wechsel? Habe ich schon wieder vergessen. Aber es gab ja nur 2 Wechsel in der Startelf im Vergleich zu den Spielen davor. Ansonsten, die große Rotation gab es nicht. So, und das macht dann ehrlicherweise wieder so ein bisschen mehr Sorgen.
Absolut, mit Blick auf den zweiten Wechsel, Innenverteidigung, das war ja klar, weil Schlotterbeck das nicht weitergehen können.
Genau.
Und entsprechend, dass Rüdiger übernimmt, war ja auch was wir gegen Cote d'Ivoire schon in der zweiten Hälfte gesehen haben. Ja, entsprechend, ich finde, es war ein Spiel, bei dem man Fehler, die, finde ich, schon in den beiden ersten Spielen sich immer wieder aufgezeigt haben, Probleme auf der vor allem rechten Abwehrseite, aber auch Probleme im Zentrum decken, Probleme sich vorne anhand Materials tatsächlich große Chancen zu entwickeln, waren Dinge, die wir schon speziell gegen Côte d'Ivoire, aber auch in Teilen gegen Curaçao gesehen haben, haben sich jetzt hier nochmal verstärkt. Und das ist ja relativ normal, wenn du sowieso schon gewisse Probleme hast und dann etwas sorgloser in ein Spiel gehst. Und das würde ich tatsächlich so sagen über den Auftritt des DFBs gegen Ecuador, dann zeigen sich solche Fehler nochmal deutlich mehr. Heißt jetzt nicht, dass ich das überdramatisieren möchte, aber das zeigt auch, dass das Spiel gegen Côte d'Ivoire vielleicht nicht so gut war, wie es der ein oder andere im Vorfeld bzw. im Nachhinein gemacht hat. Weil ja, Spiel gedreht ist ganz gut und ist auch gut für den Kopf zu zeigen, ja, wir können auch nach Rückstand. Aber es hat eben auch gezeigt, es ist alles andere als gut, weil da kannst du auch 2-0 zurücklegen, da kannst du auch kurz vor Schluss das 2-1 kassieren. Und das sind Probleme, die dann gegen Ecuador entsprechend aufgezeigt worden sind. Ich glaube, gegen Paraguay kann das noch funktionieren, aber gegen Gegner wie Frankreich sehe ich bei den Fehlern, die jetzt Spiel für Spiel aufgedeckt worden sind und aus denen du ja vielleicht versucht hast, Lehren zu ziehen, aber es nicht wirklich geschafft hast, sehe ich jetzt aktuell nicht, wie das da funktionieren soll.
Dabei ging es ja eigentlich sehr gut los. Ne? Nach 2 Minuten das 1-0 durch Leroy Sané. Auch vielleicht so eine gute Geschichte. Vorlage von Florian Wirtz. Wobei man hier ganz klar sagen muss, ich habe in der letzten Folge Tori Penzo, Schiedsrichterin aus den USA, sie war meine Ehrenfrau der Woche. Man muss sagen, in diesem Spiel wirklich ganz schwache Schiedsrichterleistung, leider. Weil vorher dieses hohe Bein von Pavlovic gegen Vite, das Tor hätte nicht zählen dürfen, ganz klar.
Ja, das war für mich auch ein irregulärer Treffer. Können da noch, auch wenn ich deine Kritik teile, auch über den Videoassistenten sprechen.
Ja, natürlich.
Wo wir ein Grundsatzproblem haben, wo wir aber auch zum Grundsatz bereits zum mehrfachsten Mal die Situation haben, wie ich finde, dass bei den größeren Nationen, Argentinien, Deutschland, England, wir Situationen haben, wo bei kniffligen Situationen zumindest der VAR nicht eingreift. Ich will da jetzt nichts unterstellen, aber ein gewisses Muster lässt sich für mich durchaus erkennen.
Auf jeden Fall. Und dann gab es ja in der 48. Minute, wenn wir mal bei diesen Schiedsrichterentscheidungen bleiben, ja auch noch eine kritische Szene, nämlich, dass ein Elfmeter zurückgenommen wurde, war ja ein Foul von Ordóñez an Havertz. Doch vorher in der Entstehung foulte wiederum Sané, Vite. Und was ich da auch wieder, und wir werden ja gleich nochmal über die Kommunikation von Julian Nagelsmann sprechen, was ich schon sehr dämlich fand, muss ich mal an der Stelle mal ganz klar so sagen, weil ja Nagelsmann auf die Situation auch angesprochen wurde. Und für ihn war das erste Tor, dass das durchging, war das in Ordnung. Und im Umkehrschluss, sagte er, war ja ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass wir den Elfmeter nicht bekommen haben. Wo ich mir dachte, diese Szenen sind nicht miteinander vergleichbar. Also das Foul von Sané ist ganz klar. Und auch in der ersten Situation haben wir drüber gesprochen, ist das hohe Bein von Pavlovic eindeutig. Also wie man da die Szenen miteinander vergleichen kann und einfach sagt, ja, ausgleichende Gerechtigkeit. Also da, lieber Herr Nagelsmann, bitte lüften Sie mal Ihren Kopf durch. Also wie man zu der Erkenntnis kommen kann, da ist mir alles stehen geblieben, weil ich mir dachte, das kann doch nicht jetzt sein Ernst sein. Aber gut.
Man kann ja nicht alles auf den Rasen schieben. Man muss ja noch andere Gründe finden.
Ja, werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ansonsten, es kam ja postwendend der Ausgleich in der 9. Minute durch Angulo, Vorlage vom angesprochenen Vite. Schlimmer Ballverlust von Felix Metscher und dann ein schöner Schuss aus 22 Metern. Und dann, ich habe mir gar nicht die Minute aufgeschrieben, wo das 2-1 fiel. Ich habe jetzt hier stattdessen zweimal 2-1 stehen, aber gut, okay, es müsste im Laufe der zweiten Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit irgendwie gewesen sein. Das Tor von Plata, Vorlage Rodriguez. Eine Ecke von Vite, wo Rodriguez zum Kopfball kommt und den Ball irgendwie zu Plata bringt. Raum, Musiala und Tah pennen kollektiv. Manuel Neuer sieht schlecht aus. Ganz komisches Tor irgendwie.
Ja, und das in der 77. Spielminute, um das ja, genau, noch zu ergänzen. Es war Ja, es war ein bisschen symptomatisch für eine zweite Hälfte, vor allem für die Zeit nach der Cooling Break, wo man gesehen hat, Ecuador macht jetzt auf, weil Ecuador weiß, wir müssen gewinnen, um weiterzukommen. Und das hat man ihn entsprechend auch angemerkt. Und dann mit dieser Ecke hast du natürlich gemerkt, Stadion eskaliert, Stadion nimmt nochmal was mit, die haben alles nach vorne geworfen, macht aber nichts, die Defensivleistung vor allem bei dieser Ecke zwingend besser der deutschen Mannschaft. Das war von allen Beteiligten, du hast die drei Abwehrspieler angesprochen, aber ich finde auch Manuel Neuer muss man da absolut thematisieren, der bislang eine Weltmeisterschaft spielt, die jetzt zumindest nicht einen aus den Hockern reißt, muss man so zu formulieren. Und in Summe hat man dann eine Leistung, bei der sich, um das auch, finde ich, nochmal reinzubringen, bei der wir sagen können, ja, die jetzt eingespieltere A11 hat sich alles andere als mit Ruhm gekleckert, aber auch die Spieler, die gekommen sind, die für mich teilweise äußerst wirr gekommen sind, durften sich nicht mit Ruhm bekleckern. Beispielsweise, ich fand, das war äußerst symptomatisch auf der Doppel-6, 6 bis 8. Alexander Pavlovic spielt bislang ein schlechtes Turnier, wie ich finde. Sehr viele Ballverluste, kommt kaum in die Zweikämpfe rein, kriegt nach vorne wirklich kaum was initiiert. Ja klar, Tor hat er mit initiiert, aber eigentlich auch auf Kosten eines Foulspiels, wenn wir das regulär sehen. Und dann kommt Angelo Stiller rein, den ich herausfordernd finde beim VfB Stuttgart, für mich auch ein Starter gewesen wäre. Aber er zeigt eine Leistung, die nochmal ungenügend ist. Also man hat ihn kaum gesehen und wenn man ihn gesehen hat, dann war es schlecht. Das kannst du Position für Position durchgehen. Dennis Undav will ich jetzt nicht den Vorwurf machen, wenn sich die Mannschaft sowieso nichts erspielen kann, dann kriegst du auch jemanden wie Undav nicht ins Spiel. Aber da muss ich wirklich sagen, hat man sich auch in allen Belangen keinen Gefallen getan gemacht. Und da werden wir gleich natürlich auch zuschauen. Es liegt natürlich auch daran, wenn der Bundestrainer dann äußerst konfus wechselt, Sané auf einmal ins Zentrum zieht, Maxi Bayer auf außen läuft, dann passieren da wilde Dinge und du fragst dich, ja, rumexperimentieren, ja, dann macht das doch von Anfang an, aber nicht in ein Spiel rein, wo wir eine Dramatik haben. Also ganz, ganz wirr in verschiedensten Belangen.
Da will ich vielleicht genau einsteigen. Für mich haben wir mit diesen Einwechslungen vor diesem Spiel kapituliert. Und da stand es ja sogar noch 1:1. So, nur offensiv, es wurde ja fast nichts kreiert. Und natürlich, wenn du, das fand ich auch kurios, ne? Nagelsmann hat ja in der Startelf auf große Rotation verzichtet. So, dann tut er es aber in einer kritischen Phase des Spiels, bringt dann vor allem Maxi Bayer, Pascal Groß, Malik Ciao und Angelo Stiller. Alle vier haben noch keine Minute bei dieser WM gespielt. Auch die Wechsel mit Groß und Ciao, also du gehst offensiv, bringst du nicht mehr, obwohl es da extrem klemmt und bringst dann aber auch zwei Spieler, die defensiv extrem unerfahren sind in diesem Kontext der WM. So, und es tut mir insofern auch leid, dass man jetzt bei den vier Spielern insbesondere sagen muss, die sind gnadenlos untergegangen, weil man denen den Vorwurf gar nicht unbedingt machen kann. Weil, was haben wir denn erwartet, ne? Das Spiel stockt extrem und dann kommen da vier Leute rein, die in diesem System, so in dieser Mannschaft so ja noch gar nicht gespielt haben. Und die sollen jetzt in einem sehr dominanten körperlichen Spiel gegen Ecuador, sollen die jetzt die Wende bringen. Also auch der Gedanke vom Bundestrainer da hinten ist ja vollkommen absurd. Und auf der anderen Seite sagt er ja auch, ne, trockener Rasen, also dieses Argument konnte ich irgendwann nicht mehr hören, hat er ja auch schon gegen die Elfenbeinküste gesagt, in Bezug auf Leroy Sané, warum er so Schwierigkeiten im 1 gegen 1 hat. Er dachte, ja, bei Dion Mondé und allen anderen funktioniert das. So, nur bei Leroy Sané offenbar nicht, keine Ahnung. Aber selbst wenn wir dieses Argument mal nehmen, würde ich als Außenstehender denken, ja, dann operier doch viel mit hohen Bällen, mit Flanken in Strafraum. So, und da wäre zum Beispiel ein Nick Woltemade, der ja auch noch keine einzige Minute gespielt hat bei dieser WM. Warum wird der denn nicht eingewechselt? Klar, er ist jetzt nicht der Kopfballstärkste, aber er bringt Körper mit. Ja, er hat jetzt hinten raus bei Newcastle nicht mehr so eine gute Saison gespielt, aber er war in der Qualifikation extrem wichtig. Und ich verstehe nicht, warum, also Woltemade muss ja in der Gunst des Bundestrainers ja wirklich ganz weit hinten stehen sportlich, dass er selbst in diesen Situationen nicht reinkommt. Und das verstehe ich nicht.
Ja, und insbesondere, um da einzuhaken, weil es ja auch nicht konsequent ist in der Kommunikation und das schließt sich wieder im Kreis. Wir saßen hier, ich meine im April, März, April, rund um das Interview von Julian Nagelsmann beim Kicker und seine Aussagen rund auch um die Thematik wollte Made Undav und haben da gesagt, ja, eigentlich ergibt es ja keinen Sinn, dass er aktuell sagt, ja, wollte Made meine Nummer 1 und Undav bringen wir rein, weil wollte Made keine Leistung bringt, keine wirklich gute Leistung bringt zu der Zeit, sagt dann aber auch, ja, ich will aber meinem Stürmer auch das Vertrauen geben. Nick gibt unserem Spiel was, passt zu unserer Art, wie wir spielen wollen. Und 2 Monate später scheint das, was er da irgendwie gesagt zu haben, keine Rolle mehr zu spielen. Und das finde ich auch da wieder, du raubst dir eine Möglichkeit, Dinge zu lösen, du raubst dir eine Möglichkeit, mit langen Bällen zu agieren, wie du sagst. Und das ist in vielen Belangen eine symptomatische Rolle, die der Bundestrainer in seiner Kommunikation äußerst ungenügend agiert. Können wir gleich gerne auch weiter ins Detail gehen, was auch seine Aussagen nach dem Spiel angeht, was seine Aussagen während des ganzen Turniers angeht. Wir haben jetzt schon ein bisschen was angeschnitten. Dieses Thema ausgleichende Gerechtigkeit, dieses Thema wollte Made, dieses Thema Startelf, auch dieses Thema mehrere Spieler im Interview sagen, ja, Ecuador hat es dann einfach einen Ticken mehr gewollt, aber der Bundestrainer sagt, nee, es liegt nicht am Willen. Die haben einfach ein paar Momenten mehr Glück gehabt.
Er war ja regelrecht beleidigt, als Kerner ihn darauf angesprochen hat. Ne? Er war ja eigentlich im Prinzip direkt eingeschnappt.
Ja, und das ist ja Wahnsinn. Also, jetzt sagen mehrere Spieler, also wir haben es zusammen geschaut, also haben wir genauso gesagt, ohne dass wir jetzt die Weisheit mit Löffeln gegessen haben, aber wenn das verschiedene Spieler sagen, die es auf dem Platz miterlebt haben und es dann auch ganz gut wissen, dann nehme ich das mehr mit. Und das ist in Summe, wenn das einzelne Dinge sind, da würde sich das jetzt niemandem ankreiden, weil da ist schon eine Menge Druck drauf auf den Bundestrainer während so einer WM. Aber es summiert sich jetzt einfach, seit einem Jahr wird es mehr und mehr und mehr und von diesem frischen Wind ist wenig zu spüren. Und ich finde das eine Kommunikationspolitik, die ich auch unabhängig davon, ob man dieses Spiel jetzt verloren oder gewonnen hätte, die mir schon auch während dieser WM einfach nicht gefällt.
Ich meine, es ist ja auch nur menschlich. Ne? Also stell dir mal vor, wir würden jetzt da auf dem Platz spielen. Ne? Gruppensieg, es ist im Prinzip alles unter Dach und Fach. So, ne, du musst, gut, wegen gelben Karten mussten, glaube ich, kaum jemand aufpassen. Ich glaube, da war niemand so richtig vorbelastet, weiß ich jetzt so aus dem Kopf spontan nicht mehr. Aber klar, körperlicher Gegner. Für Ecuador ging es noch um alles. So, und natürlich versuchst du dann auch in so einem schwierigen Spiel, gehst du vielleicht das Pünktchen weniger Risiko. Du versuchst auch möglichst vielleicht weniger so in die ganz unangenehmen Zweikämpfe zu gehen, einfach um dich nicht zu verletzen. Das ist doch menschlich vollkommen normal. Das ist doch vollkommen verständlich. Ich würde nicht ausschließen, würden wir das spielen, wir hätten ja ähnliche Gedanken. So, also, ne, das kann man ja vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, Nagelsmann, und das hast du auch anhand seiner Aussagen gemerkt, er hat nicht verstanden, was Kerner eigentlich sagen wollte, weil er dann sagte, ja, gerade hinten raus wollten wir es etwa nicht. Natürlich wollte die Mannschaft es. Das hat ja aber auch niemand gesagt. Es ging ja darum, ob man vielleicht in gewissen Szenen im Vergleich zu Ecuador, für die es noch um alles ging, die wirklich ins Risiko gehen mussten und dass das am Ende den Unterschied in diesem kämpferischen Spiel gemacht hat. So, darum geht's ja. Aber es hat niemand vorgeworfen, dass die Mannschaft keinen Einsatz gezeigt hat. Das ist vollkommener Quatsch. So, aber das ist genau das Ding, dass Nagelsmann gewisse Dinge auch einfach nicht versteht und bei Kritik sofort in die Abwehrhaltung geht und sofort sagt, du, böse Medien. Er sagt es nicht wortwörtlich, aber man sieht es ja anhand seiner Haltung, anhand seiner Mimik und Gestik, dass er sich der Kritik aus meiner Sicht da ganz klar verschließt. So, aber in die Kritik hat er sich ja selbst gebracht mit seiner Kommunikation. Vielleicht noch
da einmal kurz noch was zu ergänzen. Vor allem sorgt das ja auch dafür, dass wir auch dieses Spiel kritisch hier sehen müssen. Weil wenn der Bundestrainer sagt, das war unsere Leistung bei 100%, dann kannst du nicht sagen, was ich ihnen sonst auch zugutehalten würde. Und ich würde das auch trotzdem sagen, dass ich dieses Spiel jetzt nicht höher hängen würde, als es ist, weil du warst schon durch und es war schon alles klar und du hast gesehen, dass die Spieler weniger geben. Aber wenn wir es jetzt ganz streng genommen an der Argumentation des Bundestrainers langziehen und heranziehen, dann muss man sagen, dann war das nicht nur ein Warnschuss, dann war das ein Schuss in den Ofen. Aber wir wollen uns jetzt nicht der Argumentation vom Bundestrainer richten und wissen, dass die deutsche Mannschaft jetzt vielleicht nicht die Prozent gegangen ist, die Ecuador gegangen ist. Von daher Warnschuss. Aber wenn das gegen Paraguay jetzt wieder gut geht und wenn du aus deinen Fehlern lernst, rechte Seite, Zentrum, Pavlovic, wie agieren wir in der offensiven Viererreihe, dann sind das Dinge, die wir auch relativ schnell wieder vergessen können.
Du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, diesen Gedanken möchte ich vielleicht auch noch mal kurz einfügen. Das, was man auch in diesem Spiel so ein bisschen gesehen hat und was wir auch vor der WM ja alle schon gesagt haben, dass der Kader in der Breite einfach nicht gut genug ist im Vergleich zu den absoluten Top-Nationen. Wir haben aber immer gesagt, die beste Startelf von Deutschland, die kann jeden schlagen. Du hast es vorhin aber schon mal gesagt, wir haben genau jetzt nach den drei Gruppenspielen, wenn du ehrlich bist, hast du das Problem, dass über die Hälfte der Spieler in der Startelf noch nicht konstant ihr normales Leistungsniveau abgerufen haben. Du hast Manuel Neuer angesprochen. Ich finde, bei keinem Tor kannst du ihn so hundertprozentig den Fehler nachweisen, aber er sieht bei fast jedem Tor unglücklich aus. Und das Argument war bei ihm ja immer, er bringt diese gewisse Manuel-Neuer-Aura mit, die Oliver Baumann hat. Die hat er überhaupt nicht. Also ich finde, er ist ein absoluter, ich will, um Gottes Willen, ich wollte jetzt sagen, absoluter Niemand. So weit möchte ich nicht gehen. Aber diese Aura ist vielleicht, weil ihn das selbst auch verunsichert, was da vorne abgeht, aber diese Aura komplett weg. Jonathan Tah und Josh Kimmich auch auf rechts außen komplett überfordert. Du hast von Pavlovic angesprochen. Ich reibe mir verwundert die Augen, was mit dem passiert ist in den letzten Wochen. Das ist ja überhaupt nicht mehr der FC Bayern. Pavlovic, er ist grottenschlecht. Das muss man mal ganz klar so sagen. Musiala und Wirtz mühen sich ab, aber die sind auch, die kommen überhaupt nicht in ihren Flow rein. Kai Havertz initiiert nichts, wird aber auch nicht gesucht. Und über Sané haben wir alles gesagt. So im Prinzip, und da hast du über die Hälfte der Startelf, bist du jetzt im Prinzip schon durch. Und du hast halt Leute, die herausragen, wie Metscher, wie Brown, ein Rüdiger, der es jetzt gut gemacht hat zuletzt auch. Aber ansonsten, ja, du hast einen starken Dennis Undaf, der von der Bank kommt, Amiri. Aber wenn du jetzt, und das war die Startelf. Also wenn wir uns die Startelf angucken, sind da die wenigsten aktuellen WM-Formen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, weil du darauf sehr angewiesen bist. Und was ja auch, wenn du mal auf die letzten Weltmeisterschaften zurückguckst, bei den letzten zwei Weltmeisterschaften bist du ja vor allem aufgrund der fehlenden Teamchemie ausgeschieden. Die Qualität an sich war aber gegeben. Und diesmal könnte es kurioserweise, auch wenn wir die Gruppenphase überstanden haben, aber diesmal könnte es kurioserweise genau umgekehrt sein, weil der Vibe in der Mannschaft ist gut. Das merkst du auch. Und natürlich mit diesem Charakter kannst du enge Spiele mal entscheiden. Siehe Elfenbeinküste. Aber ohne die nötige Qualität, und da müssen wir ehrlich sein, werden sie nicht weit kommen. Und du wirst am Ende, ich will jetzt nicht von Weltmeistertitel sprechen, das ist ganz weit weg. Aber du wirst nur sehr weit kommen, indem du Charakter und Qualität des Teams miteinander vereinen kannst. So, gerade wenn es auf die Spitze zugeht. Und wir hätten ja potenziell Frankreich schon im Achtelfinale. Und da müssen wir vielleicht auch alle ein bisschen realistisch sein von den ganzen Hintergrund Dingen, die es da gerade gibt, auch um Nagelsmann und so weiter, müssen die vielleicht auch als deutsche Fans ein bisschen realistisch sein und vielleicht auch an den Punkt zurückkommen, worüber wir alle vor der WM gesprochen haben, dass die Qualität in der Spitze einfach dann auch nicht ausreicht, aktuell.
Vor allem gegen die Top-Nation und vor allem, wenn du es eben auch nicht schaffst, dass deine Top 11, deine Top 14, 15, um es mal vielleicht auch ein bisschen näher zu erweitern, an ihre Leistungsgrenze stößt. Gewisse Problematiken entstehen immer wieder, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass wir Konstellationen haben, wie dass sich jetzt noch jemand innerhalb des Turniers auf eine erhebliche Stufe steigern würde. Und in dem Sinne, ja. Es gibt Spieler auf der Bank, die ich vielleicht sogar eher dann gerne gesehen hätte, auch in der Startelf, auch auf der Bank, weil sie mir bisher ganz gut gefallen haben. Jetzt viel auch über Pavlovic gesprochen. Warum nicht einmal einen Amiri länger bringen, der gegen die Côte d'Ivoire einen riesen Impact gebracht hat, mir auch in der abgelaufenen Bundesliga-Saison wieder überragend gefallen hat. Vorne drin ein Jamie Leveling. Warum nicht mal mit Jamie Leveling probieren? Auch er hat einen Impact gebracht in den letzten Wochen. Und damit haben wir Baustellen, bei denen man auch sagen muss, wir haben ja weder eine Top 11, die gefestigt ist, noch Spieler auf der Bank, die wissen, außer natürlich Dennis Undorf, ich bin Starter Nummer 1. Und entsprechend wird das spannend zu beobachten sein, wie das Ganze jetzt abläuft. Zum einen gegen Paraguay, aber dann auch gegen Frankreich, wo du, wenn wir die Missstände da weiterhin sehen und du wirst da nicht alles abkochen können, dann wirst du viele Gelegenheiten der Equipe Tricolore haben und dann wirst du an vielen Situationen eine Innenverteidigung brauchen, die sehr, sehr viel wegläuft, wegköpft. Dann wirst du einen Manuel Neuer brauchen, der so ein bisschen vergleichbar mit dem Real Madrid-Spiel Dinge hält.
Oder so wie 2014 gegen Frankreich.
Genau, oder wie 2014 gegen Frankreich. Ich würde aber sagen, sogar fast noch einen Ticken mehr, weil ja. Die Chancen werden nicht weniger sein. Und entsprechend ist das für mich ein sehr großes Fragezeichen. Ich bin in der gesamten Kommunikationspolitik einmal mehr froh, dass sich das Ganze nach einer anstrengenden Saison aus der neutralen Ferne und Neutralität beobachten kann.
Ja, ihr merkt, ich bin da natürlich ein bisschen involvierter. Wie gesagt, nächster Gegner Paraguay am Montag um 22.30 Uhr in Boston. Unangenehmer Gegner, ähnlich kämpferisch wie Ecuador, wie die Elfenbeinküste, aber qualitativ nicht so gut wie die beiden Mannschaften offensiv, würde ich jetzt mal sagen. Da hätten, wenn du ehrlich bist, deutlich schlimmere Gegner kommen können. Jonas Friedrich hat bei Magenta ja gesagt, so unter Motto, ja, also Paraguay ist so sinngemäß so drittklassig, würde man jetzt in Deutschland so sagen. So extrem würde ich es jetzt nicht formulieren. Aber so den Subtext, den er ja da so ein bisschen meinte, den verstehe ich schon. Weil jetzt alle wieder sagen, ja, mit dieser körperlichen Spielweise und so, das ist uns nicht so entgegengekommen. Aber ich sag mal so, also wenn du Paraguay nicht auch relativ souverän schlägst. Also dann nochmal, 16. Finale, schwieriger Gegner. Das heißt nicht, dass wir hier irgendwen unterschätzen. Das haben wir in der Gruppe ja auch nicht gemacht. Aber es wäre jetzt irgendwie auch falsch, jetzt Paraguay in einen Himmel zu heben, wo wir sagen, boah, die sollten uns jetzt große Schwierigkeiten machen. In einem Spiel kann immer viel passieren. Und am Ende ist es auch egal, wie man das Spiel gewinnt. Hauptsache, man tut es. Hinterher fragt keiner mehr danach, wie es passiert ist. Aber allein auch, um jetzt zu zeigen, dass das Ecuador-Spiel doch irgendwie nur ein Ausrutscher war, wäre irgendwie ein halbwegs souveränes Weiterkommen schon ganz gut. Heißt ja nicht, dass das Spiel 3-4-0 ausgehen muss. Ein souveränes Spiel, ein 2-0 oder so. Und alle wären insgesamt sehr zufrieden. Aber das sollte schon kommen.
Genau, so ein bisschen wie bei der K.O.-Phase nach dem schwierigen Schweiz-Spiel, bei der EM 2024, das Dänemark-Spiel, wo du natürlich auch Probleme hattest, aber am Ende mit dem 2-0 rausgegangen bist. Ja, also da einfach mit einem souveränen Auftritt, aber Paraguay, wir haben es in der Gruppenphase immer wieder gesehen, das sind eklatante Schwächen, vor allem auf der rechten Abwehrseite, wenn ich mich vor allem an das Auftaktspiel gegen die USA, aber auch an die späteren Spiele erinnern kann, also gegen die Türkei, das war kämpferisch alles in Ordnung, aber das ist lange nicht so, als dass man sich gegen diese Mannschaft nicht enorm viele Chancen, vor allem über die linke Seite, aber auch übers Zentrum erspielen kann. Ich finde, auf der linken Abwehrseite, da haben sie einige Stärken, da bezweifle ich, dass Sané und Kimmich da viel kreieren werden. Lass mich da aber auch gern von anderem überzeugen, wenn das so läuft, aber vor allem auf der linken Angriffsseite und durchs Zentrum aus deutscher Sicht muss da was kommen gegen diese Mannschaft, die vor allem defensiv gegen die USA gezeigt hat. Da ist jetzt nicht viel. Aber das wird spannend zu beobachten sein.
Auf jeden Fall, so ist es. Morgen Abend werden wir mehr wissen und damit gehen wir rein in den dritten Spieltag. Wir müssen ein bisschen Zeit gut machen, deswegen fangen wir mal an. Wir gehen die Spiele mal gesammelt pro Gruppe durch, würde ich sagen. Es ging ja los in der Gruppe B. Die Schweiz hat Kanada geschlagen mit 2-1. So gesehen sind die Schweizer Gruppensieger in Gruppe B. Und mal wieder haben das Spiel entschieden. Ruhm Vargas und Johan Mansambi ist wirklich unglaublich. Währenddessen schlug Bosnien-Herzegowina Katar am Ende relativ souverän mit 3-1, sind damit Dritter in der Gruppe geworden und in der Endabrechnung bedeutet das Platz 5 in der Tabelle der Gruppendritten. Somit ist man auch im 16. Finale. Wie gesagt, wir werden die Duelle alle gleich nochmal durchgehen am Ende des Tages. Ja. Ansonsten bitter für die Kanadier, sie waren so knapp dran, doch noch Gruppensieger zu werden, aber so all in all hätte man vielleicht Bosnien auf Platz 2 getippt, aber ansonsten war in der Gruppe, Katar ist natürlich ausgeschieden, war alles so erwartbar, oder?
Ja, so kann man das definitiv konstatieren. Die Schweizer haben mir am Stück weit auch besser gefallen als Kanada, vor allem in dem Spiel waren sie über lange Zeit besser, waren sie über lange Zeit griffiger. Es war dann in der Schlussphase mit der Einwechslung von Bromis David, dass dann nochmal Chancen da waren. In der Nachspielzeit sind ganz viele Flanken in den 16er der Schweiz geflogen. Da gab es auch nochmal ein, zwei ganz gute Gelegenheiten. Man hat auch schon gemerkt, Kanada, sie hätten schon gerne diese Situation gehabt, dass sie das 16. Finale und das Achtelfinale zu Hause spielen könnten, ja. Weil das wäre ja als Gruppensieger so gewesen. Was man definitiv beiden Mannschaften so positiv mitgeben und mitnehmen kann. Du hättest dich ja auch auf ein Unentschieden einigen können. Es ist jetzt so, es ist ein Turnierbaum, in dem sowohl, ob sie Erster sind, als auch Zweiter sind, in dem jetzt die Schwierigkeit sowohl im 16. Finale als auch im Achtelfinale nicht die allerhöchste Stufe ist, vor allem auf 16. Finale bezogen. Aber sie haben beide gezeigt, sie wollen den Gruppensieg und entsprechend sind sie durch und in Bezug auf Bosnien, bis auf wenige Minuten hat man auch da gesehen, dass die Qualität bei Katar einfach absolut nicht reicht, um da konkurrenzfähig zu sein. Also das gegen Schweiz war ein gefühlt 1 von 100 Spiel. Also allein, ja, was die Schweiz dafür eine Chancenverwertung hatte und dass Katar da am Ende zum Ausgleich kommt. Also das hat viel über Dinge hinwegsehen lassen. Das ist völlig ungenügend und entsprechend geht das auch in Ordnung, dass Bosnien weiterkommt, ohne dass das jetzt aber eine Gruppenphase war, bei der ich den Eindruck bekommen würde, dass sie gegen die USA jetzt großartige Chancen haben werden.
Würde ich so zustimmen. Wie gesagt, wenn wir am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen, gehen wir erstmal weiter in Gruppe C. Die Brasilianer haben den Gruppensieg souverän klargemacht mit einem 3-0 gegen Schottland. Doppelpack von Vinicius. Auch Cunha hat getroffen. Neymar wurde eingewechselt. Vielleicht auch mal eine spannende Randnotiz. Die Schotten mussten jetzt lange warten, ob es vielleicht reichen würde, als einer der besten 8 Gruppendritten weiterzukommen. Jetzt am Ende muss man es sagen, mit den 3 Punkten, die man ja eingesammelt hat durch den Sieg gegen Haiti. Es hat leider nicht gereicht. Es ist sehr, sehr schade. Wir werden die Schotten und vor allem die Fans vermissen. Aber wenn du auch insgesamt dir alle Spiele angeguckt hast, sportlich war es einfach zu dünn. Ansonsten Marokko, Gruppenzweiter, richtig stark. Ein 4-2 gegen Haiti. Auch wenn die kurz davor waren, vielleicht eine kleine Überraschung zu schaffen, sind sogar zweimal in Führung gegangen. Am Ende hat sich die individuelle Qualität aber doch durchgesetzt. Und auch so, wie dieses Tabellenbild in der Gruppe C ist, ist das eigentlich so, wie man es erwartet hat.
Ja, und man kann auch durchaus Verbesserungen im Verlauf sehen. Brasilien, ist es jetzt so ein bisschen dass Carlo Ancelotti das, was er bei Real Madrid schon immer perfektioniert hat, so ein bisschen auf die Brasilianer nicht nur versucht hat zu übertragen, sondern es zeigt sich immer mehr. Das ist jetzt nichts, was dich aus dem Sattel reißt, aber es klappt. Du stehst da mit 7 Punkten, bist Tabellenerster. Und ich glaube, das kann im Turnierverlauf schon richtig, richtig gefährlich werden. Mit dieser Mischung aus Qualität und Carlo Ancelotti als Trainer, dazu Neymar. Ich finde, es kann so ein bisschen Vergleich hinkt vielleicht an ein, zwei Stellen, aber eine Schweinsteiger-Situation wie 2016 sein bei ja. Deutschland, wo du eigentlich schon am Zenit andauernd verletzten Spieler mitnimmst, der aber auch für die Kabine und für die Mannschaft wichtig ist. Und das hat man, finde ich, bei seiner Einwechslung auch gemerkt. Entsprechend, ich finde, die Mischung bei Brasilien ist eine gute.
Auf jeden Fall würde ich so zustimmen und bin aber gespannt. Ich habe ja vor einigen Wochen, glaube nach dem ersten Spieltag gesagt, dass ich Brasilianer maximal für den erweiterten Favoritenkreis sehe. Mal schauen, ob sie mich da eines Besseren belehren. Dann kam die Gruppe A und die ging auf jeden Fall ein bisschen verrückt zu Ende. Also am Ende Mexiko souverän 3-0 gegen Tschechien, 3 Siege und somit der Gruppensieg. Tschechien wirklich so extrem schwach, Gruppenletzter geworden. Auf Mexiko-Seite kann man noch sagen, Guillermo Ochoa hat sich verabschiedet, wurde in dem Spiel eingewechselt, schöne Geste. Die größere Überraschung gab es aber, glaube ich, bei Südafrika gegen Südkorea. Das entscheidende Tor von Maseko und damit ist Bafana Bafana bei der vierten WM-Teilnahme erstmals in der K.O.-Phase. Und Südkorea ist Gruppendritter, aber die 3 Punkte reichen auch da nicht. Somit geht's auch für Südkorea nach Hause. Also Mexiko auf Platz 1, gut, okay. Aber Südafrika, ich erinnere mich an die ersten 2 Spiele. Es war schrecklich und es war ja auch nicht, also gegen Südkorea war ja jetzt auch kein überragendes Spiel. Aber Südafrika ist Zweiter und Südkorea und Tschechien Dritter und Vierter und beide fahren sogar nach Hause. Also das hatte ich auf keiner Bingo-Karte stehen.
Absolut, absolut. Es war so eine Gruppe, bei der man sagen muss, ja, Mexiko, die haben es gezeigt, die wollten es. Erster war schon relativ früh absehbar. Die anderen 3 haben sich da was abgewurstelt in den jeweiligen Spielen und am Ende so ein bisschen, ja, wer zieht dann am Ende das Stöckchen? Dann war es Südafrika. Aber es war wirklich durchwachsen. Und bei Südafrika, da muss man sogar noch positiv sagen, weil da ist die nominelle Kaderqualität, wenn man es durchgeht, tendenziell einen Ticken schlechter als bei Südkorea und Tschechien. Tschechien auf allen Seiten, ich finde, das ist das enttäuschendste Team bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, ja. Nach dieser Gruppenphase.
Nach der Türkei vielleicht.
Gut, ja, nach der Türkei, die habe ich jetzt vergessen, aber die haben zumindest einen Sieg geholt.
Ja, gut. Stimmt.
Und ja, Südkorea auch da, nachdem du das Auftaktspiel gewinnst, dich so abwascheln zu lassen, auch es nicht schaffst gegen im dritten Spiel, da war es schon relativ passend, dass im dritten Gruppenspiel das so als abschließende Anekdote dazu. Die erste Frage war, aufgrund der Niederlage gegen Südafrika, hatten ihre Spieler eine Lebensmittelvergiftung? Also, die konnten sie selber nicht so ganz verstehen.
Ja, ich verstehe es auch bis heute nicht. Auch in der Vorbereitung, als ich das mir noch mal vor Augen geholt habe, weil es ist ja auch schon wieder ein paar Tage her, mir unglaublich. Naja, große Überraschung hat es in Gruppe E, in der Deutschlandgruppe, wie gesagt, nicht gegeben. Haben ja eben schon über das Deutschland-Ecuador-Spiel gesprochen. Gleichzeitig fand ja noch dass die andere Partie zwischen Curaçao und der Elfenbeinküste statt. Am Ende die Elfenbeinküste souverän mit 2-0. Es ist für die Côte d'Ivoire auch das erste Mal die K.O.-Phase bei einer Weltmeisterschaft. Ecuador durch den Sieg gegen Deutschland gehören oder haben es in die Top 8 der Gruppen, besten Gruppendritten geschafft, sind sogar auf Platz 4 gelandet am Ende. Also insofern Deutschland, Elfenbeinküste und Ecuador im 16. Finale. Curaçao fährt nach Hause, aber mit ganz viel Applaus. Und das hätte man, glaube ich, nach dem 7-1 gegen Deutschland, hätte man das nicht für möglich gehalten unbedingt.
Ja, wobei sie ja selbst da, also dieses eine Tor bejubelt haben, das sind auch so, ja, Bilder, die von dieser Gruppenphase bleiben. Also ich finde es eine schöne Geschichte. Es sind da so ein bisschen diese Dinge, ich habe es heute Nacht schon gesagt. Ja, wir haben im Vorfeld auch schon ein bisschen geunkt, 48 Teams. Und das war jetzt auch schon echt viel in den letzten 2,5 Wochen an der Gesamtspielzahl. Aber es war eine Tendenz, diese Nationen, die sonst nicht dabei wären, die einem dann schon auch mal ein bisschen Spaß gemacht haben. Curaçao, Cap Verde, da werden wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Ja, und die großen Emotionen, die sind es dann, die einen schon auch mitreißen. Abschließendes Wort von mir. Das ist jetzt eben gar nicht so richtig durchgekommen. Ecuador, ich finde, da hat man es bei der Explosion gemerkt, nach dem, ja, 2-1 und nach dem Schluss. Das habe ich ihm dann auch gegönnt. Es war einfach, also was da für eine Explosivität dabei war, richtig, richtig gut.
Wenn du auch den Trainer gesehen hast, der, ja, sieht ja sowieso ein bisschen auch, hat ja auch etwas längeres Haar. Und wenn der jubelt, wenn der am Seitenrand mitgeht, ey, dann geht richtig die Luzi ab. Aber das hat schon Spaß gemacht, sich das anzugucken. ganz absolut gar nicht spaßig war die WM für Tunesien. Immerhin, sie haben gegen die Niederlande zwischendurch den Anschluss geschafft, aber am Ende trotzdem 1-3 verloren. Aber war ja klar, dass sie nicht weiterkommen werden. Hingegen die Niederlande im Prinzip, oder was heißt im Prinzip, sie sind Gruppensieger in der Gruppe F. Vielleicht ein Wort noch zu Tunesien, dann kann ich nämlich mein Fail der Woche nämlich gleich abhaken. Es ist Tunesien nicht nur wegen der sportlichen Leistung, ne? Wir haben nach dem ersten Spieltag über diesen Trainerwechsel gesprochen, der überhaupt nicht funktioniert hat. Aber für mich mal ganz symbolisch und hört euch dazu mal den Kommentar von Marco Hagemann, war das, glaube ich, an. Zum Anpfiff der zweiten Halbzeit standen einfach 9 Tunesier auf dem Platz. Und dann kam Eyes Giri hinterher und dann kam, glaube ich, kurz darauf, als die Schiedsrichterin durchzählte, kam dann noch ein Spieler verspätet hinterher. Also das ist wirklich symptomatisch für die ganze Situation bei Tunesien, wo du dich fragst, wie sowas passieren kann. Deswegen mein Fail der Woche. Und noch ein Wort zum anderen Spiel. Japan gegen Schweden am Ende ein 1-1. Die Japaner sehr dominant in diesem Spiel, haben sich Platz 2 geschnappt. Komischerweise wurde Schweden danach dem Rückstand besser. Elanga hat immerhin noch den 3. Platz abgesichert. Man ist bei den Gruppendritten sogar auf Rang 2. Insofern Niederlande, Japan und Schweden im 16. Finale.
Ja, das wird spannend zu beobachten sein. Es war ehrlicherweise so ein bisschen eine Gruppe, die bei mir unter dem Radar geflogen ist im Vergleich zu anderen. Aber ich... die Japaner, von dem, was ich gesehen habe, auch noch kein Spiel verloren. Da ist schon ein bisschen was da, wird spannend, aber gehen wir gleich nochmal drauf ein.
Schwer zu ertragen war auch das Spiel zwischen Paraguay und Australien, muss man sagen, in Gruppe D. Ein 0-0 der absolut fürchterlichen Sorte, kann man, glaube ich, so sagen. Aber am Ende für Australien ist es egal, sie sind somit Zweiter in der Gruppe D. Paraguay sichert sich mit dem Unentschieden Platz 3 und somit am Ende in der Endabrechnung Platz 5 in der Gruppendritten Tabelle und somit dann das 16. Finale gegen Deutschland. Ganz anders hingegen die Türkei gegen die USA. Ein großartiges Fußballspiel, welches die Türken mit 3-2 gewinnen. Und es war so absurd, ne? Also ich glaube, die Türkei hatte bis dato zu diesem Spiel 63 Torabschlüsse in den beiden Spielen zuvor. Und dann Torabschluss 64 und 65 im Spiel gegen die USA ist direkt drin. Und der letzte Schuss in diesem Spiel in der Nachspielzeit mit diesem macht Ayhan den Sieg klar. Also hätten die Türken mal vorher so gespielt wie in diesem Spiel, wären die nicht nach der Gruppenphase nach Hause gefahren. Also das war schon, als ich das auch, ich habe das Spiel nicht live gesehen, sondern dann in der Zusammenfassung am nächsten Morgen, als ich das dann gesehen habe, mit dieser Effizienz am Anfang und dann hinten dann mit diesem letzten Schuss in diesem Spiel, mit der letzten Aktion, wo sie das Spiel dann für sich entscheiden, ist schon sehr absurd.
Ja, aber da sieht man vielleicht auch, beim Buschmann würde ich jetzt von den weichen Faktoren sprechen und ich finde, das ist schon auch immer eine passende Beschreibung. Wenn so eine Mannschaft nicht mehr den ganz großen Druck hat, und das hat man den Spielern ja wirklich angemerkt in den beiden ersten Spielen, was da für ein Druck auf deren Schultern lag, der Verband konnte das überhaupt nicht abfangen, muss man auch sagen. Das ist auf Verbandsebene von der Professionalität alles andere als schlecht im Vergleich zu den Fans, die unfassbar mitgehen. Und weil es einfach auch ein wiederholendes Bild ist, dass der Verband es nicht schafft, den Druck von den Spielern abzuschirmen, und du Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Turnier für Turnier, dann am Ende so ausscheidest aufgrund von eigenen Druckbelang. Ja, schade, schade. USA, so ein kleiner Ausrutscher. Ich glaube aber auch, dass das mitunter daran lag, dass sie eben schon als Gruppenerster durch waren. Australien, da bin ich nur froh als abschließendes Wort von mir zur Gruppe. Ich habe die im Turniervorfeld als Viertelfinalist getippt. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so klappen wird, aber zumindest mal in die K.O.-Phase haben sie es geschafft, sonst hätte ich mich hier mit meiner Überraschung des Turniers ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen.
Wer sich nicht hat ins Boxhorn jagen lassen, waren die Franzosen. Am Ende des Tages haben sich den Gruppensieg geschnappt in Gruppe I. Sehr souverän 4-1 gegen zugegeben auch Norweger, wo es einfach 10 Wechsel gegeben hat. Also da wurde ordentlich rotiert. Dazu Strand Larsen hat auch noch einen Elfmeter verschossen, aber ansonsten Dreierpack von Dembélé. Also Das war von Anfang an kein spannendes Spiel um den Gruppensieg, muss man so sagen. Die Norweger hatten ja Platz 2 auf jeden Fall schon sicher. Dagegen Senegal 5:0 gegen den Irak. Und wenn man das jetzt auch mal schaut, also der Senegal hat so mit Platz 3 sicher gemacht. Aber stand ja noch die Frage, mit den 3 Punkten reicht das tatsächlich? Und man muss sagen, dass der Senegal da wirklich viele Tore geschossen hat, das hat hinten raus geholfen, denn aufgrund dessen hat es tatsächlich noch zu Platz 8 bei den besten 8 Gruppen Dritten gereicht im Vergleich zum Iran, die nur eine, also deren Tordifferenz auf 0 steht und bei Senegal sind es gerade mal plus 2 Tore. Also dieses 5:0 für den Senegal, auch in dieser Höhe, es hat sich hinten raus bezahlt gemacht. Wahnsinn.
Ja, absolut. Man hat es auch gemerkt, vor allem nach der roten Karte für den Irak, dass sie jetzt gemerkt haben, ah ja, wir müssen das nutzen, einfach möglichst viel Tore schießen, um zu wissen, ah, mit den 3 Punkten, da brauchen wir eine gute Tordifferenz, da brauchen wir zumindest mal eine positive Tordifferenz und das haben sie am Ende geschafft. Ich finde es auch in dieser schwierigen Gruppe mit 2 Top-Teams, mit Frankreich und Norwegen, hat der Senegal sich auch in den ersten beiden Spielen nicht schlecht gezeigt, vor allem gegen Frankreich lange gut mitgehalten, in der ersten Hälfte durchaus Chancen gehabt, in Führung zu gehen. Deswegen finde ich es gut, dass sie es am Ende auch geschafft haben und so weiter sind. Und Norwegen, ich will das noch sagen, ich finde das immer ein bisschen schade, wenn man auch, wenn es um noch was geht, dann wirklich so viel durchrotiert.
Ja.
Ich finde das immer so ein bisschen ein Wettbewerbscharakter, bei allem Respekt. Naja.
Ja, vor allem, weil es ja für die Norweger auch noch realistisch um etwas ging, ne? Und die Franzosen haben das ernst genommen. Gut, da hätte auch die B-Besetzung spielen können und die hätten Norwegen wahrscheinlich im Vergleich B-Besetzung gegen B-Besetzung trotzdem geschlagen, wahrscheinlich. Aber also, wie es sich haben die Norweger da abschießen lassen, teilweise auch in der ersten Halbzeit. Der Anschlusstreffer lief, fiel ja auch so ein bisschen aus dem Gar nichts. Also, das war schon echt. Also da würde ich mich auch als Norwegen-Fan ein bisschen verarscht fühlen, da hinzukommen und dann, ja, vor allem wenn es wie gesagt noch um was geht, ne? Also ja, klar, Platz 2 hatten sie sicher, aber da einen Platz 1 gegenüber Frankreich zu erobern, ja gut, scheint offensichtlich nicht sonderlich attraktiv gewesen zu sein am Ende des Tages. Gucken wir auf die Gruppe H und die Tabelle, die, glaube ich, sehr überraschend, mit der, glaube ich, viele am Ende nicht gerechnet hätten. Die Spanier haben den Gruppensieg klar gemacht mit einem 1:0 gegen Uruguay. Man denkt, es war ein spannendes oder ein knappes Spiel. Pustekuchen. Uruguay hat im Prinzip das gezeigt, was sie die ersten Spiele schon gezeigt haben. Einfach fürchterlich. Eine fürchterliche Mannschaft mit einem fürchterlichen Fußball. Ein Torhüter, ich weiß, Fernando Muslera, lange Zeit, gerade in unserer Zeit, wo wir jetzt mit dem Fußball groß geworden sind, ein Keeper, der bei jeder WM dabei war, aber auch wirklich bei jeder Weltmeisterschaft massive Patzer hatte. Also wirklich einer der overratedsten Keeper auf dieser Welt und auch das Tor von Baena, was zum Henker macht er da, wurde dann zur Pause auch noch ausgewechselt. Also auch noch die Höchststrafe, die du als Keeper kriegen kannst. Hinten raus Canobio, der noch rote Karte sieht und dann da auch vollkommen austickt. Also ganz ehrlich, ich finde es absolut verdient, dass Uruguay da nach Hause fährt, nach so einer Leistung voller Fehler, wo du auch gemerkt hast, es stimmt auch in der Mannschaft mit Marcelo Bielsa nicht. Hochverdient. Und natürlich auch der Gruppensieg für die Spanier, die sehr wackelig begonnen haben, aber es dann hinten raus souverän gelöst haben. Verdienter Platz 1 in dieser Gruppe.
Ich hake da direkt ein, das Uruguay und der Schiedsrichter in Kombination, das ist mein Fail der Woche. Ich fand das desaströs. Es war für Uruguay das wiederholte Aufzeigen, was da schiefgelaufen ist. Marcelo Bielsa, bei allem Respekt, das war bei Leeds mit seiner unkonventionellen Art auch lange, lange gut, lange erfolgreich, aber das hat auf Nationalmannschaftsebene so überhaupt nicht funktioniert. Auf Ansage auch, es war schon Vorfeld mit, man weiß gar nicht, haben die jetzt Testspiele gemacht, wenn ja, gegen wen? Es war wirklich ganz, ganz skurril und die Leistungen haben für sich gesprochen, das Auftreten der Mannschaft hat für sich gesprochen, das Auftreten des Torwarts hat für sich gesprochen und was ja wirklich charakterlos war, war das Auftreten am Ende, dann dieses Nachtreten, man kann froh sein, dass sich da niemand schwer verletzt hat. Und da muss ich auch den Schiedsrichter mit reinnehmen. Jan Platte hat's sehr treffend analysiert im Live-Spiel. Der Schiedsrichter schafft es nicht, die spanischen Spieler zu schützen. Und das musst du als Schiedsrichter machen. Weil das war eine Sauerei, wie sich die Spieler von Uruguay da verhalten haben. Also wirklich eine Sauerei, die einem solchen Fußballland nicht würdig sind. Und da musst du als Schiedsrichter eingreifen. Da musst du als Schiedsrichter im Notfall auch mehrere rote Karten geben. Weil das war eine Gefährdung der Gesundheit der spanischen Spieler und deswegen absolut mein Fail der Woche. Und ich kann direkt weitermachen. Auf der einen Seite ist es der Fail, auf der anderen Seite sind es meine Heroes of the Week.
Ja, klar. Ja,
die Kapverden. Es ist die Geschichte dieser Fußball-Weltmeisterschaft, die es am Ende schaffen. Und auch da haben wir haben natürlich immer so ein bisschen rumgedeichselt von wegen, oh, Gruppendrittensystem jetzt auch hier. Sie sind am Ende ja nicht mal Gruppendritter. Sie haben es mit 3 Unentschieden als Zweiter geschafft.
Absurd.
Mit einer Tordifferenz von 0, mit 3 Unentschieden und einem 1-1 am Ende jetzt hier, beziehungsweise 0-0 gegen Saudi-Arabien. Ja, ich finde die Story einfach mega und natürlich ist das äußerst unwahrscheinlich, dass sie das am Ende schaffen werden gegen Argentinien. Werden wir gleich auch noch ein kleines Wort zu verlieren. Aber allein die Geschichte sorgt dafür, dass das meine Ehrenmänner der Woche sind.
Ja, vollkommen zu Recht. Auch mit diesem 0-0 gegen Saudi-Arabien, wenn du ehrlich bist, sie hätten das Spiel ja eigentlich gewinnen müssen. Ne? Und das ist ja, das finde ich ja auch so phänomenal, diese Entwicklung zu sehen, dass du sagst gegen Spanien, gut, okay, da haben sie stark verteidigt, hatten aber fairerweise natürlich Glück, dass sie da das Unentschieden gehalten haben. Gegen Uruguay, finde ich, war das Unentschieden insgesamt auch spielerisch verdient. Klar, du hattest mal deutlich stärkere Phasen der Uruguayer, aber du hattest auch einige Möglichkeiten dort auch schon für Kap Verde. Und sie haben die Fehler halt eiskalt auch ausgenutzt. Und es ist halt interessant, von Spiel zu Spiel diese Entwicklung zu sehen. Und gegen Saudi-Arabien, da bin ich mal selbstbewusst, das hätten sie gewinnen können, wenn nicht sogar gewinnen müssen. Also die Chancen waren da. Und das gegen, ja, man sagt jetzt Saudi-Arabien, aber die sind jetzt auch nicht WM-unerfahren. Also rein theoretisch, wenn das Spiel 0-0 ausgeht, ist das vielleicht keine Überraschung. Aber eigentlich hätte man sagen können, für Kap Verde ist es glücklich, gegen ein WM-erfahrenes Saudi-Arabien auch da einen Punkt zu holen. Aber im Gegenteil, ich wiederhole mich da, das hätten sie gewinnen können. Und dementsprechend ist aber dieser Platz 2, auch wenn es nur 3 Punkte sind, ne, ist schon ein bisschen absurd, dass das reicht. Aber ist das hochverdient. Und ich bin so gespannt, was sie gegen Argentinien machen. Aber werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall sind nicht meine Ehrenmänner der Woche. Ich habe da noch was anderes, aber absolut nachvollziehbar und ein guter Take, die zu nehmen. Schauen wir mal weiter in die Gruppe G. Die Roten Teufel haben die Gruppe G dann doch für sich entschieden mit einem deutlichen 5-1 gegen Neuseeland. Vor allem in der zweiten Halbzeit wurden die All Whites dann überrannt, unter anderem Doppelpack von Leandro Trossard. Und Platz 2 geht an Ägypten, die dann nur unentschieden gespielt haben gegen den Iran. Taremi hat dort einen Elfmeter verschossen und ja, sehr bitter hinten raus. Dann diese Szene mit diesem Tor, wo der Iran vermeintlich den entscheidenden Treffer erzielt hat und dann war es knapp abseits. Somit ist der Iran aufgrund der 2 Tore schlechteren Tordifferenz nicht nur Gruppendritter in der Gruppe, sondern in der Tabelle der Gruppendritten auf dem undankbaren 9. Platz, während Ägypten auch erstmals eine K.O.-Phase erreicht hat. Also das war hinten raus nochmal richtig Drama und man muss an der Stelle vielleicht auch mal dem iranischen Team mal von diesen ganzen politischen Erscheinungen, von den Dingen, die da im Land vorgehen, die man natürlich verurteilen muss, muss man aber mal auf sportlicher Ebene diesem Team mal Respekt zollen für das, was die geleistet haben unter diesen erschwerten Einreisebedingungen und so weiter. Ist das trotzdem stark, was die da geleistet haben, wie die das gehandelt haben? Und es ist am Ende umso bitterer, wenn am Ende 2 Tore oder im Prinzip 3 Tore hätten sie ja schießen müssen. Wobei, ich weiß gar nicht, wie da dann wer die meisten Tore vorher geschossen hätte. Ich glaube, es wäre trotzdem, wäre trotzdem der Senegal gewesen. Aber es ist trotzdem bitter, wenn das dann so knapp einen Unterschied macht. Aber das hatten wir ja auch alle vermutet, dass es so kommen könnte, so kommen würde mit diesem Modus.
Ja. Ja, vor allem, also mit A mit diesem Modus und B war es so ein bisschen mit diesem Treffer, der am Ende nicht gezählt ist, du hast es thematisiert, war fast schon so ein bisschen, oh, wenn das nicht mal ein böses Ende nimmt, ist es am Ende natürlich tragisch. Mit dem 2-1 wären ja sowohl Ägypten als auch der Iran weiter gewesen, weil Ägypten dann trotzdem mit 4 Punkten dagestanden hätte. Ja, so ist es am Ende bitter bezüglich Belgien. Würde ich noch anmerken, dieses 5-1 sollte nicht über die Probleme, die wir aus den ersten beiden Spielen gesehen haben, trügen, weil Neuseeland war im Vorfeld als eines der schwächsten Teams eingeschätzt worden und da kam auch schon sehr, sehr wenig während dieses Turniers. Das ist defensiv äußerst abenteuerlich, was Neuseeland da bei diesem Turnier abgeliefert hat und am Ende ist es deswegen jetzt nicht die große Überraschung, dass Belgien da als Gruppensieger durchgeht, aber unter welchem Preis? Es ist wirklich alles andere als überzeugend. Und ja, inzwischen muss man ja sagen, bei den letzten Turnieren war es ja noch lustig, sie als Geheimfavorit mit reinzunehmen. Ich glaube, über den Punkt sind wir schon hinaus. Das wird in der K.O.-Phase, um das schon vorwegzunehmen, sehr interessant werden. Aber auch dazu dann, wie gesagt, gleich mehr. Können aber dann aus meiner Sicht gerne eins weitergehen zur nominell letzten Gruppe vom Alphabet her zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Zur Gruppe L. Und auch da, war es teilweise echt schwierig, sich die Spiele anzugucken, auch hinten raus. Am Ende ein staubtrockenes 2-0 für die Engländer gegen Panama. Die Three Lions drehen nach einer Stunde auf. Treffer von Bellingham und Kane. Übrigens, Harry Kane hat seinen 11. WM-Treffer für die Engländer erzielt. Er überholt damit Gary Lineker. Also auch durchaus historisch. Die Engländer sind somit Gruppensieger in Gruppe L. Kroatien folgt auf Platz 2. Die haben 2-1 Ghana geschlagen. War auch ein hartes Stück Arbeit. Am Ende Vlasic mit dem entscheidenden Treffer. Aber immerhin reicht es auch für Ghana, die in der Tabelle der Gruppendritten Platz 3 belegen und somit aber auch mit 4 Punkten auch weiter sind. Aber allgemein, ich habe es am Anfang schon gesagt, diese Gruppe, also auch sich die Spiele anzugucken, war nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Nö. Also vor allem das Spiel der Engländer, es war über eine Stunde, also wirklich, also eine Fortsetzung von dem, was wir schon im zweiten Gruppenspiel der Engländer gesehen haben. Es ist wirklich.
Wenn du auch da, mir ist es mal aufgefallen in diesem Spiel, wenn du auch zwischenzeitlich die ganzen betretenen Gesichter der England-Fans auf den Tribünen gesehen hast. Weißt du, im Regen stehen die da vollkommen desillusioniert und denken sich so, ach, meine Güte, wie kann man so Fußball spielen? Wir sind das Mutterland des Fußballs. Wie können wir so Fußball spielen? Auch mit dieser Qualität, mit dieser Mannschaft. Das geht eigentlich.
Ja, und auch Thomas Tuchel war ja völlig konstatiert und wir haben es so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir haben da heute Nacht schon ein bisschen, als wir es gemeinsam geschaut haben, drüber zu sprechen, ganz langsam. Es scheint gefühlt auch nicht nur eine reine Trainersache zu sein, weil von Southgate auf Tuchel und gewisse Probleme bestehen auch immer. Diese Mannschaft, sie schafft es einfach nicht. Du musst ja nicht Attraktivitätspreise gewinnen, aber es zumindest so ein bisschen mehr wie Brasilien, Frankreich zumindest, da kommt ja ein bisschen was irgendwie Spaß macht. Das ist ja einfach, du willst es dir gar nicht angucken. Am Ende reicht's am Ende auch für weitere Phasen, aber es ist wirklich unansehnlich.
Ich meine, die Franzosen, erinnere dich mal an die letzten Turniere, denen haben wir ja auch häufig den Vorwurf gemacht, dass sie da zwar häufig die Ergebnisse gezogen haben, aber es spielerisch auch eher bieder war. Es ist zwar teilweise bei diesem Turnier auch so, aber dann siehst du auch wieder Spiele gegen Norwegen. Das war jetzt auch nicht Tabula Rasa, aber sie machen wenigstens aus wenig extrem viel und holen das Maximum raus, wie ein Usman Dembele dann mit einem Dreierpack. Und damit wiegt das jetzt auch nicht so schwer. Aber die Engländer, die gefallen sich in der Art, Fußball zu spielen. Und ich verstehe nicht, warum. Weißt du, also niemand in England von den Fans will das sehen. Thomas Tuchel will das doch eigentlich auch nicht. Und die Spieler, also kann ich mir noch nicht vorstellen, dass denen das dass denen das Spaß macht. Aber woran liegt's denn dann? Also, das ist wirklich ein Rätsel. Naja.
Ja, wird spannend zu beobachten sein, wie sich das am Ende verläuft. Es ist, so ehrlich muss man sein, auch symptomatisch, dass das 1-0 in so einem Spiel nach dem Standard gefallen ist. Das ist noch ein abschließender Punkt dazu. Aber sie sind weiter als Gruppensieger und am Ende, ich werfe 5 Euro ins Phrasenschwein. Lügt die Tabelle nie.
Willst du noch was zu Kroatien-Ghana sagen oder wollen wir weitergehen?
Nö, also da führe ich noch den schnellen Punkt ein. Bei Ghana, ich kann es leider nicht ganz von mir lösen. Ich finde das mit der Geschichte rund um Thomas Partey einfach schwierig. Also ich würde gerne auch die Mannschaft von diesem einzelnen Spieler trennen, bei dem ich es unsäglich finde, dass er bei einer Fußball-Weltmeisterschaft mitspielen darf. Aber es fällt mir zugegebenermaßen schwer, bei dieser Mannschaft positive Gefühle zu entwickeln aufgrund dieser ganzen Geschichte. Wird am Ende auf sportlicher Ebene, auch wenn das schwierig ist zu formulieren, spätestens in einem Achtelfinale dann wieder interessant werden, wenn Ghana in Kanada spielen würde. Aber ja, ich aufgrund dieser Punkte tue ich mir schwer, damit eine sportliche Einschätzung dazu zu geben.
Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Versuchen wir mal den Sprung in Gruppe K zu machen. Kolumbien ist der Gruppensieger. Das 0-0 gegen Portugal hat gereicht, damit die Portugiesen auf Platz 2, wo ich mich schon sehr drüber gewundert habe, dass die Seleção insgesamt wenig Bock hatte, dieses Spiel zu gewinnen. Also im Vergleich zu Kolumbien, denen ja dieses Unentschieden, wie gesagt, gereicht hat. Aber in diesem Spiel waren die Kolumbianer diejenigen, die eigentlich am meisten Betrieb gemacht haben. Und das Risiko wurde irgendwie, je länger das Spiel dauerte, bei den Portugiesen ja auch nicht massiv erhöht. Also es hat mich schon extrem gewundert, dass man da, weil man hatte auch hinten raus nichts zu verlieren. Also fand ich sehr rätselhaft, dass die Portugiesen dann da doch insgesamt wieder eher eine Mauerleistung gezeigt haben. Hingegen die Demokratische Republik Kongo hat 3-1 gewonnen gegen Usbekistan. Nach Rückstand im zweiten Durchgang haben die Leoparden aufgedreht. Doppelpack von Wissa. Und somit ist die Demokratische Republik Kongo sogar in der gruppendritten Tabelle auf Platz 1 und somit auch im 16. Finale. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Bevor du was zu dieser Gruppe noch mal kurz sagst, Felix Zweier hat dieses Spiel gepfiffen. Wie schätzt du seine Leistung ein, deutscher Schiedsrichter?
Ja, also sehr verhaltensunauffällig und das ist ja grundsätzlich eine ganz gute Nachricht. Es gab 2 Treffer, die in der ersten Hälfte nicht regulär waren. Das erste direkt in der ersten Minute war direkt die Fahne zurecht oben. Das zweite wurde nach einer Aktion im Vorfeld des möglichen Ausgleichs von der Demokratischen Republik Kongo zurückgenommen, da die Hand im Gesicht war. Also das war in Kommunikation mit Bastian Dankert, da alles in Ordnung. Es gab keine Krämpfe, von daher da habe ich in dem Fall mal nichts zu bemäkeln in Sachen Schiedsrichter. Das ist ja ganz was Neues, dass wir in unserer Konstellation mal einen Schiedsrichter loben. Zum Sportlichen, ich gehe ein bisschen mehr auf das Spiel der Demokratischen Republik Kongo gegen Usbekistan ein, weil das Spiel war, das ich heute Nacht intensiv verfolgt habe. Es war ein Spiel, wo du in der ersten Hälfte gemerkt hast, Usbekistan hätte ja einen sehr hohen Sieg mit 6-7 Toren Unterschied gebraucht, um es am Ende unter die besten Gruppen zu schaffen. Und man hatte in den ersten 10 Minuten, wo sie auch in Führung gegangen sind, den Eindruck, die wissen das schon und vielleicht irgendwie an dieses Wunder glauben, dann gab es auch das frühe 1-0, aber hast dann schon relativ schnell gemerkt, die wissen auch, wir stoßen hier an Grenzen, ein ganz großes Wunder zu schaffen, aber dann zumindest bei unserer ersten WM-Teilnahme einen Sieg zu holen, war ein bisschen das Zweitziel, während die Demokratische Republik Kongo in dem Wissen, unentschieden reicht uns nicht, wir müssen gewinnen, dann vor allem in der ersten Hälfte sehr, sehr fahrig agiert ist, so ein bisschen über Teufel komm raus versucht haben, Chancen zu kreieren, so war es am Ende nicht ausreichend. In Hälfte 1, in Hälfte 2 hat es dann geklappt. Strafstoß als Wendepunkt, Spiel gedreht über einen starken Wieser, aber auch aus dem Mittelfeld immer kreiert. Du hast gemerkt, sie wollen es alle. Ja, und mit dem 2-1 und 3-1, da sind auch die Spieler explodiert, die Fans, die da waren, explodiert. Auch eine schöne Geschichte letztlich. Geschichten, die man so nur schreibt im Fußball, in den ersten 5 Spielen bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ein einziges Tor gemacht, nie geführt. Jetzt machen sie 3 im 6. Spiel und sind am Ende im 16. Finale. Klar, wird es nicht weit gehen, aber auch das ist neben Kap Verden so eine überraschende Geschichte. Es war ja klar, dass das in Gruppe K sich am Ende da ausmachen wird, wer am Ende Dritter und Vierter wird und wer am Ende Erster und Zweiter wird. Und so schön, dass die Demokratische Republik Kongo das geschafft hat.
Ja, also auch dahin einen riesengroßen Applaus. Und wir schließen die Vorrunde endgültig ab mit der Gruppe J. Argentinien hat es am Ende, war ja schon im Prinzip alles klar für die Argentinier. Sie haben es souverän gemacht gegen Jordanien, 3-1. Zwei Freistoßtore, einmal Lo Celso, einmal Messi, dann noch ein Elfmeter von Martinez. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht groß drüber sprechen. Aber während Nicolas Manstein und David Müller in ihren Kissen lauschten, ging in Kansas City bei Algerien gegen Österreich mal richtig die Post ab. Und das Komische war ja, es war ja zu befürchten, dass beide Mannschaften absichtlich auf ein Unentschieden spielen, weil somit wäre klar gewesen, dass beide Mannschaften definitiv weiterkommen. Es ist am Ende ein Unentschieden geworden. Aber ich sag mal so, bei einem 3-3 war das, vor allem das Finish war dramatisch. Das Komische an der Sache war ja, dass ja im Prinzip Österreich zweimal in Führung gegangen ist, Algerien hat zweimal ausgeglichen, aber zwischen den Toren waren immer so längere Phasen, wo du doch den Eindruck gewinnen konntest, dass beide Mannschaften vielleicht doch ein bisschen bewusster auf dieses Unentschieden hinsteuern. Das war so ein bisschen komisch, weil trotzdem die Tore gefallen sind, aber du trotzdem auch sehr lange Phasen im Spiel hattest, wo halt nicht viel passiert ist. Absurd wurde es dann wirklich in der Nachspielzeit, als Riyad Mahrez Algerien auf einmal in Führung brachte und mit der letzten Aktion 90+4, die Österreicher wären dann raus gewesen. Und dann kam Sascha Kalajdzic und köpfte mit der letzten Aktion noch dieses 3-3. Somit ist Österreich als Zweitplatzierter in dieser Gruppe durch. Algerien belegt Rang 3, ist aber in der Tabelle der Gruppendritten auf Platz 6 und somit auch mit dabei. Also im Endeffekt das Ergebnis, was beide wollten. Aber ich glaube, diese Dramatik war eigentlich nicht eingeplant.
Nee, definitiv nicht. Es war Wahnsinn. Wir haben die Schande von Giron Teil 2 befürchtet. Da ist es am Ende definitiv nicht zugekommen, weil beide Teams definitiv was dagegen hatten. Es war ein Spiel, bei dem man sagen muss, ja, schade, dass man es verpasst hat. Ja, letztlich bei Algerien muss man sagen, von dem, was ich jetzt wahrgenommen habe, Riyad Mahrez mit einem bärenstarken Spiel, auch an allen Toren mitunter beteiligt gewesen, zwei gemacht, eins vorbereitet. Das ist natürlich für eine Nation wie Algerien einfach auch enorm wichtig, während die Österreicher es so jetzt als Gruppenzweiter durchschaffen. Ich würde allerdings sagen, dass es bei den Österreichern bislang jetzt kein Turnier war, bei dem man sagen muss, dass man da sowohl defensiv als auch offensiv das Gefühl haben könnte, das taugt für eine Überraschung von wegen, ist irgendwie ins Halbfinale schaffen, so zumindest mein Eindruck.
Aber es war schon überraschend, wie schwer sich die Österreicher in dieser Gruppe getan haben trotzdem.
Genau, ne? Genau, das meine ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es so überraschend in die Top schaffen, weil man hat ja schon so im Vorfeld gesagt, ja, also das ist schon, na klar, neben Argentinien geht der Österreich als Co-Favorit rein in der Gruppe. Dafür haben sie sich schon enorm schwer getan und dafür waren sie kurz vorm Ausscheiden entsprechend, das ist, wird schon spannend und ich finde, damit können wir auch, wenn du da nichts hinzuzufügen machst, den kurzen Ausblick auf die 16. Finals machen.
Ja,
angefangen mit den Österreichern.
Ja, wollen wir einfach mal.
Gegner Spanien oder. Oh.
Ja, ich würde, damit wir auch für euch da draußen als Service-Hinweis alle Daten korrekt wiedergeben, würde ich tatsächlich oben anfangen, damit es nicht zu verwirrend ist. Also, wie gesagt, wir nehmen heute am Sonntag auf. Erstes Spiel, 21 Uhr in Inglewood, Los Angeles, Südafrika gegen Kanada. Kanada ist, glaube ich, klarer Favorit.
Ja, also da muss man ja schon sagen, das war von Südafrika vor allem in den ersten beiden Spielen zu wenig, als dass man das Gefühl haben könnte, da geht was. Was natürlich ein Faktor sein kann, ist, dass es nicht in Kanada stattfinden wird. Ein für mich nicht zu unterschätzender Faktor trotzdem. Kanada ist der Favorit und ich glaube auch, dass sich Kanada am Ende durchsetzen wird.
Dann geht es am Montag weiter um 19 Uhr, sozusagen das Deutschland-Vorspiel in Houston zwischen Brasilien und Japan, aber ein sehr gutes Fußballspiel. Ich habe zwar pro Brasilien getippt, aber mittlerweile habe ich irgendwie im Gefühl, die Japaner könnten, ich will nicht sagen überraschen, weil Japan, das ist eine gute Mannschaft und das haben sie auch in diesem Turnier ja gezeigt. So, aber trotzdem geht man ja eher in die Richtung Brasilien immer von automatisch. Aber wenn Brasilien da ausscheiden sollte gegen Japan, wäre es keine Überraschung.
Also Überraschung würde ich schon sagen, aber jetzt keine Sensation, weil die Japaner, die haben schon einfach eine gute Truppe. Sie haben einfach auf jeder Position auch inzwischen Spieler aus den Top-Ligen, Spieler, die einen überzeugen dazu, also eigentlich konstant Auftritte, bei denen du sagen willst, das ist jetzt nichts Furioses, aber es ist auch nichts, was Fragen aufwirft. Und dann gegen Brasilianer, die ja klar jetzt die letzten beiden Spiele gewonnen haben, wo ich auch gesagt habe, vielleicht dann doch mehr gezeigt, als man erwarten konnte, aber das war bei allem Respekt auch gegen Haiti und Schottland. Ist die Frage, wie das gegen eine Nation wie Japan klappt. Also ich glaube auch, dass das eng wird. Ich glaube, dass das eines der auf höherem Niveau spannenderen 16-Finals wird. Wird in jedem Fall spannend zu beobachten sein. Bin aber am Ende, um das kurz zu machen, auch bei Brasilien.
Dann, wie gesagt, das Deutschlandspiel um 22.30 Uhr in Boston gegen Paraguay. Haben wir, glaube ich, drüber geredet. Müssen wir, glaube ich, nicht weiter vertiefen. Und dann in der Nacht dann früher Dienstagmorgen um 3 Uhr in Monterrey, Niederlande gegen Marokko. Ich finde, das ist so ein Spiel, das spricht mich irgendwie in Richtung Verlängerung oder Elfmeterschießen an. Ich möchte auch gerne dieses Torhüterduell sehen, Verbrüggen gegen Bono. Dieses Spiel ist dafür prädestiniert. Findest du nicht auch?
Ja, jetzt würde schon nicht überraschen. Das sind beides Teams, die jetzt alles andere als eine schlechte Gruppenphase gespielt haben, vor allem die Niederlande, die das Land nach Deutschland jetzt auch Nordamerika einnehmen und von nah links nach rechts springen. Immer wieder schöne Bilder gegen ein Marokko, das als WM-Vierter, als amtierender WM-Vierter jetzt auch keine schlechte Gruppenphase gespielt hat, am Ende nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz Zweiter geworden sind. Deswegen, also das wird aus meiner Sicht ein ausgeglichenes Spiel sein. Ich bin in Mühe mehr bei den Niederlanden, weil die mir jetzt schon in der Gruppenphase ganz gut gefallen haben, weil da schon auch einige Leistungsspitzen da sind. Würde mich aber nicht wundern, wenn es am Ende über 120 Minuten bis Verlängerung geht. Also definitiv eines der, da stimme ich dir voll und ganz zu, ausgeglicheneren Duelle.
Dann an dem Dienstag um 19 Uhr in Arlington/Dallas die Elfenbeinküste gegen Norwegen. Kleiner Favorit sind da die Norweger, weil, wie gesagt, dieses letzte Gruppenspiel sollte man nicht auf die Goldwaage legen unbedingt. Aber die Elfenbeinküste gefühlt, das sagen wir bei jedem zweiten Spiel in diesem 16-Finale. Aber es ist halt auch so. Also du hast immer so leichte Favoriten. Aber wenn es umgekehrt, also wenn die Elfenbeinküste gewinnen sollte, wäre es, ich zitiere dich, wäre das auch keine Sensation.
Ja, wir haben so viele, wo du sagen würdest, es gibt vielleicht, wäre eine Überraschung, aber so Sensationen, da sind wir bei den Spielen, die wir jetzt bisher hatten, noch nicht. Gut, außer vielleicht bei Deutschland-Paraguay. Aber ich bin mal bei Norwegen gespannt, nach dieser Vollrotation, das jetzt nochmal zurückzudrehen, wie das funktioniert, ob du direkt wieder in diesen Flow reinkommst. Auf der anderen Seite die Elfenbeinküste, wir haben es bei der Côte d'Ivoire gesehen, sowohl beim Deutschlandspiel, aber eigentlich über alle drei Spiele. Das ist einfach defensiv äußerst, äußerst stabil. Also lassen sehr, sehr wenig zu, sind in den Zweikämpfen. Flanken werden nahezu immer weggeköpft. So ein bisschen Ausnahmesituation, als Under das Ding gemacht hat. Aber ja, auch symptomatisch, dass sie eben nur diese zwei Gegentore gegen Deutschland kassiert haben. Von daher, ich glaube, das wird schwierig für die Norweger. Am Ende ist es ist es aber, und ich glaube, das könnte der X-Faktor sein, mit der offensiven Qualität, mit jemandem wie Haaland, was vielleicht Deutschland im Vergleich dazu gefehlt hat, auch mit Flanken jemanden zu erreichen. Ich glaube, das kann dann schon auch ein X-Faktor sein. Deswegen bin ich da schon bei Norwegen. Aber einfach wird es nicht, weil zurückrotieren ist nicht immer so einfach.
Auf jeden Fall. Ziehen wir mal das Tempo an. Frankreich gegen Schweden. 23 Uhr am Dienstag in East Rutherford, New Jersey, New York. Wie ihr wollt. Klarer Tag, die Franzosen. Schweden kann hier und da wehtun. Aber ich glaube, dass wenn du auch die defensive Leistung beispielsweise gegen die Niederlande gesehen hast, das kann die schwedische Offensive nicht auffangen. Und ehe Schweden ein Tor geschossen hat, hat Frankreich gefühlt 3-4 gemacht. Also insofern ist der Take da relativ klar.
Ja, offensiv ganz gut, aber defensiv muss man sagen, das hat sowohl gegen die Niederlande als auch gegen Japan jetzt nichts gezeigt, wo man sagen würde, oh, das klappt gegen Dembele, Mbappé und Co. wirklich gut. Jetzt kommt mein Highlight-Spiel.
Gehen wir rein in den Mittwoch um 3 Uhr in Mexico City. Das ist, weil du eben bei den Kanadiern das Thema mit dem Heimvorteil angesprochen hast. Denn Mexiko hat ihn tatsächlich gegen Ecuador. Ich habe, glaube ich, Mexiko vorne getippt. Aber werden auch viele, wahrscheinlich viele Fans aus Ecuador mitkommen. Also es könnte vielleicht das stimmungsvollste Spiel bei dieser WM werden, so vom Gefühl her. Boah, es könnte auch so ein richtiges Kampf-, Kratz- und Beißspiel werden. Ich bin gespannt.
Aber es ist für mich das Spiel dieses 16. Finals. Also wirklich stimmungstechnisch, das wird, glaube ich, riesig werden im Aztekenstadion, dem, wie ich finde, schönsten Stadion bei dieser Fußballweltmeisterschaft, dem emotionalsten Stadion bei dieser Fußballweltmeisterschaft, das Jahrhundertspiel gesehen hat. Also ich bin auch sportlich gesehen eher bei Mexiko, weil wir natürlich bei Ecuador nicht vergessen dürfen. Defensiv auch wenig hergegeben, mit in Summe nur 2 Gegentoren. Klar, offensiv war das jetzt auch nicht gut, bis auf Deutschland nur ein Tor, kein Tor gemacht. Ja, deswegen, ich bin am Ende mehr bei Mexiko, auch aufgrund des Heimvorteils, aber ich glaube, das wird vor allem vom Drumherum, die Hymnen werden speziell, alles drumherum wird speziell, wenn Tor fällt, dann wird das alles explodieren. Bei den 3 Uhr Spielen tue ich mich nächste Woche zwar zeitlich gesehen schwer, aber für Mexiko gegen Ecuador, da werde ich wach bleiben.
Na, ich guck mal, ob ich das mache. Schauen wir mal. England spielt an dem Mittwoch um 18 Uhr in Atlanta gegen die Demokratische Republik Kongo. Ich sag mal so, normalerweise sollten die Engländer das ziehen, aber was ist bei den Engländern normal? Das ist so ein bisschen das Ding.
Ja, also ich habe so direkt auch das Gefühl, sie werden es ziehen. Aber wir werden auch wieder ähnlich wie jetzt gegen Panama drüber sprechen, dass sie sich irgendwie lange schwer tun und dann vielleicht eine Einzelaktion oder ein Standard das Ganze löst. Ach, und am Ende ist das jetzt auch wieder so ein Spiel, das einen dazu einlädt, dass man sagen kann, England kann einen da gar nicht überzeugen, sondern wir werden da wieder drüber sprechen, dass es nicht genügend war. So mein Gefühl.
Tja, aber wenn es am Ende des Tages reicht, was wir machen. Ja. Belgien gegen Senegal um 22 Uhr an dem Mittwoch in Seattle. Da habe ich tatsächlich einen Tipp für den Senegal getippt.
Ja, ich habe es noch nicht getippt, aber es lädt definitiv dazu ein. Belgien, es ist einfach nicht gut genug.
Also, und ich meine, der Senegal ist nur Dritter geworden in der Gruppe, aber die hatten auch eine schwere Gruppe, ne?
Ja. Ja, und auch gegen Frankreich, sie haben es gezeigt, was da für eine Qualität hintersteckt, auch gegen Norwegen lange dran gewesen. Deswegen, also ich sehe da deinen Punkt, wenn Senegal das vor allem mit dem Tempo, das man auch über die linke Seite immer wieder gebracht hat, vor allem im Frankreich-Spiel auf die Straße bringen kann, dann kann das schon klappen gegen ein Belgien, bei dem es zum wiederholten Male alles andere als rund läuft.
Wir läuten den Donnerstag ein um 2 Uhr in Santa Clara, San Francisco. Die USA spielen gegen Bosnien-Herzegowina. Ich war von den Bosniern in der Gruppenphase doch spielerisch dann eher ein bisschen enttäuscht, weil ich an manchen Stellen dachte, da hätte eigentlich mehr gehen müssen. Dementsprechend auch, wenn man sich anschaut, wie die USA durch die Gruppe gepflügt sind, nehmen wir mal das 3-2 von der Türkei mal weg, aber auch da haben sie ja gut gespielt, sind die USA, ich will nicht sagen deutlicher Favorit, aber schon Favorit.
Ja, auch da Zustimmung von meiner Seite. Es ist zu wenig, was ich von Bosnien gesehen habe. Es ist schon relativ dünn gewesen. Auch bei Spielen gegen Kanada, wo sie lang geführt haben. Fußballerisch war das jetzt nie das Überzeugendste. Und die USA, und muss ich schon sagen, waren für mich auch eine der überraschenderen Teams der Gruppenphase, weil das schon auch fußballerisch teilweise sehr ansehnlich war. Entsprechend bin ich da auch bei den USA. beim nächsten Spiel, da bin ich mal gespannt, was wieder deine Einschätzung ist.
Ja, bei Spanien gegen Österreich am Donnerstag um 21 Uhr in Inglewood, Los Angeles. Ja, wir haben jetzt viel mit Österreich und Geheimfavorit Lirum Larum. Man muss aber auch ehrlich sein, dass sie in der Gruppenphase halt insgesamt nicht wirklich überzeugt haben. Und gegen dieses Spanien, da lasse ich mich auch dazu hinreisen, dass für mich Spanien klarer Favorit ist. Leider. Ich glaube, wir haben es alle wesentlich enger gedacht so. Oder hätten wir jetzt dieses Duell jetzt vor der WM gesehen, hätten wir gesagt, okay, vielleicht. Oder nach diesem 0-0 der Spanier gegen Kap Verde, hätte man das so aus den Gesichtspunkten betrachtet, hätte man gesagt, boah, da ist was möglich. Aber wenn man jetzt einen Strich drunter zieht, ehrlicherweise fehlt mir die Fantasie, wie Österreich diese Spanier schlagen soll.
Ja, es ist, bin ich voll und ganz dabei. Also würde ich jetzt auch Quatsch erzählen, wenn ich sagen würde, dass mein ursprünglicher Titelfavorit mit Spanien, der weiterhin mein Titelfavorit ist, gegen Österreich ausscheiden würde, weil dazu kam, wie gesagt, bei Österreich zu wenig. Du kannst es nicht immer lösen wie gegen Algerien heute Nacht. Ja, am Ende ist es, reicht das für mich nicht. Kann gut sein, dass es ein ähnliches Spiel sein wird wie von Argentinien gegen Österreich, wo eine Mannschaft einfach kaum was zulässt mit Spanien, schrecklich Argentinien, aber dann vorne einfach eine Chance aufgrund der Qualität nutzt. Von daher bin ich da definitiv auch bei den Spaniern. Damit gleich direkt das nächste europäische Duell in der Nacht auf den Freitag.
Portugal gegen Kroatien um 1 Uhr in Toronto. Ich hätte normal gesagt, Portugal, auch wenn du die Kroaten gesehen hast, das ist spielerisch einfach auch nicht so doll gewesen. Das war es bei den Portugiesen jetzt aber insgesamt halt auch nicht. Ich würde jetzt mal mit der individuellen Qualität gehen und schon sagen, dass Portugal das ziehen wird.
Ja, ist für mich aber auch ein Elfmeterschießenspiel. Bin ich am Punkt. Portugal löst das ja gerne mal in großen Turnieren über die 120.
Plus. Aber da musst du mit Livakovic aufpassen, ne? Also.
Klar, müssen wir auf die Linien schauen. Aber ich sehe es jetzt nicht, dass da jetzt irgendjemand hochgewinnen wird, um es mal so zu sagen. Deswegen, das kann schon lange dauern. Ja, es ist vor allem auf portugiesischer Seite jetzt alles andere als überzeugend gewesen. Aber ich glaube auch, dass sie sich am Ende durchsetzen werden.
Dann gibt es direkt im Anschluss um 5 Uhr das Spiel in Vancouver zwischen der Schweiz und Algerien. Die Schweiz sollte das relativ souverän ziehen am Ende des Tages. Ich weiß, gerade wir als Deutsche, Algerien, K.O.-Phase, ne, kann extrem unangenehm werden. Aber ich finde, dass Algerien von damals, auch wenn die Österreicher ziemlich geärgert haben, ich finde, dass Algerien von heute ist nicht mehr so stark wie das von damals. Und im Normalfall spätestens in der zweiten Halbzeit regeln Vargas und Mansambi das sowieso. Und dann, sollte das eine souveräne Kiste sein, aus meiner Sicht.
Ja, vor allem schon noch eine starke Abhängigkeit von Riyad Mahrez. Und wenn sie den schaffen, rauszunehmen, die Schweizer, dann sollte das aus meiner Sicht auch reichen. Und du hast es angesprochen, das Dream-Duo Mansambi und Vargas. Das wird schon reichen. Also da bin ich relativ klar. Anders als bei dem Duell, was jetzt kommt. Ich finde, eines der schwierigsten zu tippenden 16. Finals.
Ja, das ist wohl wahr. Fast zur Primetime am Freitag um 20 Uhr in Arlington, Dallas, Australien gegen Ägypten. Ich verstehe so ein bisschen, was du meinst, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ist Ägypten eigentlich schon klarer Favorit, finde ich. Es würde mich nicht überraschen, wenn es nicht so deutlich wird, aber auf dem Papier, wenn du mal ehrlich bist. Also ich meine, klar, Australien hat die Türkei geschlagen, aber spielerisch in der Gruppe haben sie sich da auch ein bisschen durchgemogelt, wenn man ehrlich ist. Ich liebe Australien, tolle Menschen, Kängurus, süße Tiere und so weiter. Aber wenn man mal ehrlich ist, spielerisch war das jetzt nicht so dolle, auch im Vergleich zu Ägypten. Also da ist Ägypten oder die Pharaonen, wie man immer so schön sagt, sind individuell schon stärker.
Ja, mir haben die Australier allerdings defensiv wirklich gut gefallen. Und ich bin so ein Müh mehr bei den Australiern, sicherlich auch ein bisschen biased, weil, ich habe es eben schon mal erwähnt, vorm Turnier habe ich sie ins Viertelfinale getippt. Deswegen bin ich ein Stück weit mehr bei den Australiern gerade, von dem, was ich gesehen habe, weil sie vor allem defensiv einfach sehr stark ist und vorne, das haben sie vor allem gegen die Türkei gezeigt, ihre Chancen mit einer ziemlich hohen Effizienz nutzen.
Okay, da bin ich sehr gespannt. Sind wir mal unterschiedlicher Meinung? Ich glaube, beim nächsten Spiel dagegen wäre es wirklich eine Sensation, wenn es Kap Verde schafft, Argentinien zu schlagen. Das Spiel um 0 Uhr am Samstag in Miami. Ich habe so die traumhafte Vorstellung, Elfmeterschießen und Wosinja hält den entscheidenden Elfer von Lionel Messi. Aber ich glaube, das passiert nur in unseren Träumen und hat mit der Realität, glaube ich, wenig zu tun. Ich befürchte auch, dass es, also es, das Spiel wird jetzt nicht haushoch ausgehen, aber ich befürchte schon, dass Argentinien irgendwie so 3-0 gewinnt.
Ja, also ich finde, es wird ein Spiel sein, bei dem es davon anfängt, wann Argentinien die Nuss knackt. Und wenn das früh passiert, dann kann das schon fast eine große Rutsche werden. Es hängt so ein bisschen davon ab, finde ich. Wie lang schafft es Kap Verde, diese Naturgewalt zu bändigen? Aber ja, ich sehe hier auch von 1000 Konstellationen 999, bei denen Argentinien sich da durchsetzen wird. Ja, deswegen, ich glaube, das können wir kurz machen.
Und dann haben wir zum Abschluss noch am Samstag früh um 3.30 Uhr in Kansas City Kolumbien gegen Ghana. Auch da Kolumbien erst recht. Ja, sie haben gestern Portugal nicht geschlagen. Oder es war ja heute. Sie kommt schon ganz durcheinander. Aber spielerisch gefällt mir das richtig gut. Und im Normalfall sollten die Ghana schlagen.
Ja, auch da. Brauchen wir es gar nicht zu lang zu machen, Kolumbien. Das war, obwohl ich es ja vor dem Turnier gar nicht so auf der Rechnung hatte, schon durchaus überzeugend.
Sind auch, habe ich ja gestern, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, mal gesehen, von der Altersstruktur her ist dieses Team auch vergleichsweise alt. Also ich habe mir gestern ja die Startelf angeguckt, Puerta war 22 Jahre alt, der Rest war Ü28 und teilweise auch schon über 30. Ne? Also das finde ich halt auch so ein bisschen absurd. Also beispielsweise auch der Keeper, Camilo Vargas, man denkt immer David Ospina, der ist schon 37, der hat ja sonst immer gespielt. Und Vargas ist ja jetzt Nummer 1 geworden, aber der ist auch 37. Also, ein bisschen absurd.
Sehen wir noch einen James da rumlaufen, ja, den wir gefühlt auch schon lange nicht mehr gesehen haben. Nee, das ist schon, aber es ist durchaus gefährlich. Von daher, ich sehe sie da auch gegen Ghana vorne. Und aufgrund des Turnierviertels geht da vielleicht auch was in Richtung Viertelfinale. Aber das ist dann was für deinen nächsten Podcast.
Genau, so ist das. Sind wir alles einmal durchgegangen. Ich glaube, du hattest dein Fail und dein Ehrenmann der Woche hattest du ja schon verteilt, meine ich.
Richtig, das war die eine Gruppe.
Genau, und bei mir fehlt dann, glaube ich, aber nur noch der Ehrenmann der Woche. Ich habe mich mal für Ståle Solbakken entschieden, Nationaltrainer von Norwegen. Nicht wegen seiner Aufstellung gegen Frankreich, sondern ihr werdet es mitbekommen haben. Didier Deschamps, Trainer von Frankreich, hat ja mal kurz die WM verlassen, jetzt vor dem dritten Spiel, weil seine Mutter gestorben ist. Und anlässlich davon hat dann der norwegische Nationaltrainer dem Co-Trainer der Franzosen, Stéphane Guy, ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, einen Blumenstrauß überreicht. Finde ich eine schöne Szene. Eigentlich wollten die Franzosen auch mit schwarzen Armbinden auflaufen, aber die FIFA hat das unterbunden, weil das nur erlaubt ist auf dem Spielfeld, nur im Rahmen von genehmigten Aktionen und offensichtlich sowas gehört da nicht dazu. Das ist für mich so ein Fall, wo ich mir denke, mein Gott, warum diese unnötige Bürokratie und diese Engstirnigkeit? Ich meine nochmal, es ging ja hier jetzt auch nicht darum, irgendwelche politischen Aktionen oder Dinge in die Welt zu bringen, sondern einfach nur, um da der Mutter des Nationaltrainers, des Cheftrainers zu gedenken. Und das wollten ja nur die Franzosen machen. Also warum man da nicht ein bisschen Flexibilität an den Tag legen kann, muss man nicht verstehen. Könnte auch ein Fail der Woche sein.
Vollste Zustimmung auf beiden Ebenen. Aber gute Geschichte rund um den norwegischen Nationaltrainer und auf das natürlich noch als abschließender Punkt. Gab ja auch Schweigeminuten in den letzten Tagen. Da wollen wir uns natürlich auch anschließen.
Für die Erdbebenopfer in Venezuela. Schön, dass es da aber auch Gedenkminuten, glaube ich, auch bei den allermeisten Spielen, ich glaube sogar bei allen Spielen stattgefunden hat.
Ich glaube, so auf der zweiten Hälfte war das.
Ja, das genau. Immerhin. So, dann sind wir sehr gespannt. Vorrunde ist vorbei. Jetzt liegt das Fleisch auf dem Grill. Jetzt geht's richtig ab. Und Nico.
Passend zum Wetter.
Ja, auf jeden Fall. Nico, wir werden das ein oder andere Spiel auch sicherlich zusammen sehen. Wir hoffen darauf, dass nächste Woche, wir werden dann natürlich wieder da sein und alle Achtelfinals analysieren. In der Hoffnung, dass das deutsche Team noch dabei ist. Also zumindest ich. Nico sieht das ja ein bisschen neutraler. Aber wäre natürlich schön, wenn wir da dann über ein mögliches Duell Deutschland gegen Frankreich sprechen könnten. Das hätte doch was. Und vielleicht hat es da auch die eine oder andere Überraschung gegeben. Ich sage nur Messi und Wosinja. Merkt euch meine Worte. Wenn das passiert, werdet ihr dieses Reel auf Instagram sehen bei Football's Coming Home. Schaut da gerne mal vorbei, folgt uns auch gerne und verteilt den Podcast gerne an alle Menschen, die den noch nicht kennen, damit unsere Community weiter wächst. Würde mich sehr, sehr freuen. Ist heute auch zeitlich wieder sehr lang geworden, aber ne, letzter Spieltag, viele Spiele, machen wir es ein bisschen ausführlicher. Aber ihr könnt euch dann in den nächsten Wochen darauf verlassen, dass die Folgen logischerweise, wenn wir weniger Spiele haben, wird es auch so ein bisschen kürzer. Nico, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich sehr, mit dir auch in den nächsten Wochen weiterhin noch fleißig WM zu gucken.
Und Wimbledon kommt auch noch dazu.
Stimmt.
Wird ein großes Fest. Danke dir und natürlich auch bis demnächst.
Macht's gut. Viel Spaß weiterhin bei der WM und sorgt weiterhin für reichlich Abkühlung. Es bleibt warm. Bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. It's coming home. It's coming home.